Ich liebe St. Pauli, ist meine Heimat. Ich habe, glaube ich, die wichtigste Zeit meines Lebens hier erlebt. Ich habe extrem viel mitgenommen auf extrem vielen Ebenen. Es hat viel genommen, es hat auch viel gegeben. Ja, so sehe ich St. Pauli. Durchwachsen.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und gemeinsam mit meinem Kollegen Marius Röhr treffe ich heute den deutschen Rapper Disaster. Moin Gerrit.
Hi, hallo.
Und erstmal Prost.
Ja, Prost. Und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du hier bist. Für alle, die dich nicht kennen, beschreib doch mal erstmal, wer ist Disaster?
Disaster ist ein 27-jähriger junger Mann.
Hallo, nicht hier jünger machen.
Ich bin noch nicht so lange 27 und witzig ist, dass desto älter man wird, desto mehr verliert man da gefühlt den Überblick, dass man manchmal überlegen muss, warte mal, 27. Ich bin in Hamburg geboren, im Nordwesten Hamburgs aufgewachsen, Niendorf, Schnelsen, bis ich 15 war. Dann bin ich mit 15 nach Lutteroth gezogen, nach Eimsbüttel. Dann bin ich von da auf den Kiez gezogen, ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später. Und ja, ich mache Musik, bin eingeschrieben für Jura, aber ist jetzt coronamäßig gerade nicht so gut.
Schiebst du das jetzt hier mit Absicht auf Corona ab oder?
Ja, also natürlich einerseits kann man sich natürlich flexibel halten und sich anpassen, aber ich habe das Gefühl, dass alles, was an einem Studium Spaß macht, fällt weg. Durch die irgendwie sich morgens vor einen Laptop setzen, Zoom-Meeting, alles, was Spaß macht, fällt weg, alles, was keinen Spaß macht, bleibt bestehen. Und wenn man dann sowieso irgendwie so viel um die Ohren hat und ich bin ja irgendwie mit Hund beschäftigt, ich mache viel Sport, dann ist Musik natürlich etwas, was gerade in letzter Zeit extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dann kann die Motivation schon mal zu kurz kommen dafür. Okay. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Aber warum Jura? Wie bist du darauf gekommen?
Weil ich immer alles besser weiß und ich immer alles besser weiß und mir immer, eigentlich ist das, glaube ich, schwierig, Jura zweigleisig zu machen. Deswegen, ich bin auch nicht sicher, ob ich bei Jura bleibe. Eigentlich wollte ich immer was Geisteswissenschaftliches studieren, irgendwie Geschichte oder Philosophie oder so. Dann dachte ich irgendwie, was eigentlich brotlos ist, mache ich ja schon beruflich. auch wenn es momentan Brot bringt, aber theoretisch habe ich ja ein Hobby schon zum Beruf gemacht und hab dann überlegt, dass es vielleicht nicht so schlau wäre, noch ein Hobby zum Beruf zu machen. Und dass ich dann irgendwie irgendwas Zukunftsperspektiverisches in dem Sinne studiere, aber bin noch nicht ganz sicher, ob die Entscheidung die richtige war.
Ich habe auch Jura studiert. Zweimal war ich da.
Wirklich? Und dann, ja. Und dann abgebrochen?
Ich wollte mit den Menschen nicht zusammen sein.
Ja, es war schon so, die erste Vorlesung war, als der Professor irgendwie, ihr braucht das Buch, das Buch, das Buch, das Buch, das Buch, das Buch, das Buch. Und ab da habe ich schon gedacht, ja, okay, kann schwierig werden. Aber wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Mal gucken, was sich ergibt. Wie gesagt, Musik ist ja auch was viel Spaß macht, was viel Zeit in Anspruch nimmt, was gut funktioniert. Und deswegen stellt sich gerade nicht so richtig die Frage. Ich lebe mein Leben so, dass ich mich an den Bahnhof stelle und warte, bis ein Zug vorbeikommt und dann springe ich einfach auf. Ich war jetzt eigentlich nie der Typ, der große Pläne geschmiedet hat oder große, klare Ziele formuliert hat, sondern immer eher so on the fly, Feder im Wind mäßig haben sich die Dinge ergeben.
Also hast du auch gar keinen Plan, was du mit dem Studium dann anfangen würdest?
Ich will ja eigentlich nichts anderes machen als Musik in erster Linie mal und nichts anderes als Musikindustrie. So, und da könnte, glaube ich, ein Jurastudium schon hilfreich sein, wenn ich irgendwann mal auf die andere Seite des Schreibtisches wechseln sollte. Aber ich glaube, es ist auch nicht unbedingt nötig.
Und wie ist Disaster so? Vom Typ her?
Ich fahre gern Fahrrad, gehe gern schwimmen.
Na, das ist ja vielleicht eher Gerrit. Was ist Disaster? So typisch Disaster.
Typisch Disaster ist, würde ich sagen, reflektiert, konfliktfreudig, ehrgeizig, zielstrebig. Aber wie gesagt, da liegt auch die Kunstfigur und also so das, was mein Künstlername verkörpert und das, was ich persönlich privat bin, liegt da auch ziemlich nah beieinander.
Ja, du trennst das gar nicht so. Also Gerrit ist Disaster und Disaster ist Gerrit.
Es verschmilzt. Ich identifiziere mich natürlich auch extrem über den Künstlernamen. Ich habe den seit mittlerweile 13 Jahren und das ist natürlich irgendwie so ein Teil meiner Persönlichkeit, dass das gar nicht mehr richtig zu trennen ist.
Du selber hast mit deinen 27 Jahren ja schon eine ziemlich bewegte Vergangenheit. Ich weiß, dass du nicht über deine Eltern oder Familie redest, was total in Ordnung ist. Aber kannst du erzählen, wie du deine Kindheit erlebt hast?
Turbulent, Ich glaube, ich bin immer auch einer gewesen, der angeeckt ist, weil ich ein sehr lebhaftes Kind war, aber glaube ich auf einer anderen Art und Weise auch ein sehr bestimmtes Kind mit einer klaren Meinung zu Dingen. Vielleicht auch ungewöhnlich für mein junges Alter damals. Ja, und das ist irgendwie ehrlich gesagt sowas, was sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch mein Leben zieht, dass ich irgendwie, glaube ich, immer ein bisschen Probleme mit Autoritäten hatte. Ja, wie gesagt, dann bin ich mit 15 ausgezogen, bin straffällig gewesen und straffällig geworden, hab dann mit 15 einen Betreuer vom Jugendamt zur Seite gestellt gekriegt, bin einen trägereigenen Wohnraum vom Jugendamt gezogen. Ja, und das war eigentlich so ein krasser Wendepunkt in meinem Leben. Nicht unmittelbar, aber so über die Zeit schon.
Was heißt straffällig? Was hast du gemacht?
Ach, von bis eigentlich alles, was man so machen kann. Von ganz schlimme Verbrechen mit Anführungsstrichen.
Ja, das würde ich schon gerne konkreter haben. Was sind schlimme Verbrechen? Ich bin da raus. Ich habe keine Akte.
Von Raub bis räuberische Erpressung, Körperverletzung, Drogendelikte. Eigentlich so alles, was man sich so in so einem Straßenkontext mit Anführungsstrichen vorstellt.
Wie denkst du da heute drüber?
Also auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie eine Erfahrung, die ich gemacht habe, und wenn ich heute in den Spiegel gucke, bin ich sehr zufrieden und sehr glücklich mit dem, der ich bin. Ich bin der ich sein möchte, und die Dinge, die passiert sind, haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Einerseits. Andererseits habe ich natürlich auch Leuten Schaden zugefügt, und das tut mir leid. So, aber also das ist mein Verhältnis dazu heute. Es wirkt ganz weit weg. Ehrlich gesagt, wenn ich darüber spreche, habe ich manchmal nicht das Gefühl, dass ich über mich selber spreche, sondern dass ich halt über jemand anderen spreche.
Warst du wütend? Oder warum ist es überhaupt so weit gekommen?
Ich glaube, dass Kids irgendwie eine gute Struktur brauchen, dass Kids eine gute Perspektive brauchen. Ich glaube, dass Kids gute Vorbilder und gute frühkindheitliche Identifikationsfiguren auf allen Ebenen brauchen und Kanäle brauchen, auch gerade wenn sie lebhafte Kinder sind, wie ich das bin. Kanäle brauchen, ihre Lebhaftigkeit konstruktiv zu veräußern. Und ich glaube, dass wenn man dazu nicht die richtigen Möglichkeiten hat, dann kann es passieren, dass sich das halt anders kanalisiert. Dann kommen in einem gewissen Maße so monetäre Faktoren irgendwie dazu. Das hat dann irgendwie viel mit Neid oder mit Vergleich zu tun. Der hat das und das, das will ich auch. Okay, wie kriege ich das? Ja, Shortcut so und so. Und also ich glaube, das hat ganz viele Gründe, warum man so ist, wie man. Ich glaube, das hat auch viel mit Ausprobieren zu tun. Das hat auch viel, glaube ich, irgendwie mit einer Sehnsucht nach intensiven Gefühlen zu tun, gewissermaßen. Also mit einer Sehnsucht nach Aufregung und vielleicht auch ein bisschen mit einer Angewidertheit so einem normierten Leben gegenüber. Auf vielen Ebenen. Und ich glaube, das ist irgendwo auch pubertär. Ne, nicht immer an der Radikalität, wie es jetzt bei mir war, aber tendenziell glaube ich schon auch.
Wie bist du da rausgekommen?
Ich habe dann ja, wie gesagt, ich habe mit 15 Sozialarbeiter zur Seite gestellt gekriegt und habe im Zuge dessen dann in der Zeit und die Jahre über, was ja glaube ich auch ein natürlicher pubertärer Prozess ist, also ich glaube irgendwie eine Antwort auf die Frage, wer bin ich, zu finden, ist eine Lebensaufgabe einerseits, andererseits passiert da ja in der Pubertät und im jungen Alter ziemlich viel. Und ich habe es einfach geschafft, irgendwie die richtigen Leute um mich herum zu haben, die mich auf die richtigen Ideen gebracht haben, wer ich sein könnte und oder wer ich sein kann und dass ich was anderes sein kann als das, was ich war. Und ich glaube, das ist ausschlaggebend dafür, dass heute mein Leben anders ist, als es früher war. Und mein Leben sich so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat.
Gibt es da irgendwen, den du ganz präsent im Kopf hast, der irgendwie so ein bisschen dein Retter war?
Ja, hundertprozentig auf jeden Fall der Sozialarbeiter, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe, mit dem ich großes Glück hatte. Ich habe eigentlich relativ oder ausschließlich positive Erfahrungen gemacht mit Jugendämtern, Jugendbewährungshilfe, Jugendgerichtshilfe und so weiter, immer irgendwie da die richtigen Leute gehabt, die richtigen Knöpfe bei mir drücken. Ich weiß, dass es andere gibt, die ganz andere Erfahrungen machen, und nicht jeder hat die gleichen Kompetenzen. Ja, ich glaube, das hat auch immer viel mit Identifikation zu tun. Also wenn man davon spricht, dass ich irgendwie Musik mache, von der ich hoffe, dass Leute sich mit ihr identifizieren können, dann oder was Leuten Kraft gibt, auf welche Art und Weise auch immer, ohne dass das ein klar formuliertes Ziel ist, weil ich bin ja als Künstler kein Dienstleister, ich mache das schon so, wie ich das mache, aber wenn Leute sich damit identifizieren können und ich ihnen Kraft gebe, dann ist das ein gutes Gefühl und das liegt daran, dass sie sich mit mir identifizieren können und dass sie mir abkaufen, dass ich weiß, wie sie sich fühlen. Und ich glaube, das ist etwas, was einen guten Sozialarbeiter auch ausmacht. Und ich glaube, dass nicht jeder Sozialpädagoge leisten kann in dem Maße dass ich da aber immer viel Glück hatte und dass ich da gerade mit dem Betreuer, den ich mit 15 bekommen hatte, großes Glück hatte.
Und wahrscheinlich war deine Tür auch offen.
Ja,
andere
voll.
Türen also, sind zu und da kommst du nicht weiter.
Voll, das kann dann ja auch, glaube ich, eine Win-Win-Situation sein. Also was ist ein Erfolgserlebnis für einen Sozialarbeiter? Ja, ist natürlich irgendwie, hat ein Sozialarbeiter wahrscheinlich einen Bundle an Kompetenzen und an handwerklichen Kniffen und Techniken, um mit Jugendlichen umzugehen, auf welche Art und Weise auch immer. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn das Gegenüber das annimmt. Und ich glaube, das ist da profitiert man dann wahrscheinlich auf einigen Ebenen auch voneinander. Und ich glaube, ich war, wie gesagt, ich war ein sehr wissbegieriger, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Das bin ich bis heute so. Also man kann mich gut für Sachen begeistern und ich kann mich gut für Sachen begeistern.
Das ist schön, eine schöne Eigenschaft. Wie bist du überhaupt dazu gekommen zu rappen und wann war das? Wann hast du damit angefangen?
Das war schon tatsächlich, das fing ganz früh an. Ich glaube, ich habe so mit 11, 12 die ersten Texte geschrieben. Ich glaube, jeder hat ja irgendwann in seinem Leben den Moment, wo er das erste Mal aktiv Musik konsumiert und das erste Mal Musik genießt über Bibi und Tina und Benjamin Blümchen hinaus. Und ich glaube, dass dieser erste Kontakt, wo man das Gefühl hat, dass einen das irgendwie berührt, dass einen das triggert, auf welche Art und Weise auch immer, dass das, glaube ich, schon auch maßgeblich dafür ist, welchem Genre man sich zugehörig fühlt. Und natürlich höre ich mittlerweile alles durcheinander. Ich höre, also es gibt nicht das Genre, das ich höre. Ich glaube, meine Spotify-Statistiken würden mir recht geben. Spotify denkt wahrscheinlich, der Algorithmus denkt wahrscheinlich Systemfehler oder so. Nee, aber
was hörst du da so?
Ach, von bis, von Johnny Cash bis Coldplay bis Straight Rap UK Drill auf die Fresse bis, keine Ahnung, 80s Pop-Balladen. Und ja, aber auf jeden Fall.
Wer hat dich dann dazu gebracht? Welche Musik war das? Das war ja nicht Bibi und Tina.
Explizit war es Eminem war ein Aspekt, Samy Deluxe war ein Aspekt. Ja, ich glaube, die so primär. Später dann Bushido haben wir rauf und runter gehört, als ich noch ganz jung war. Damals war auch noch so diese Zeit, dass da hatte man diese 28 MB MP3-Player. Und ich hatte einen in der Klasse, der konnte Musik aus dem Internet runterladen, illegal natürlich. Da gab es das Internet für uns eigentlich noch gar nicht. Also der wusste schon, wie man Musik illegal runterlädt, als ich noch gar nicht wusste, was das Internet ist eigentlich. Und dem habe ich immer so alle 3 Monate, habe ich dem in der Schule so meinen 28 MB MP3-Player gegeben und dann hat er da irgendwie so 15 Songs oder so, was damals auf die Dinger raufgehauen und oder 10 Songs und diese 10 Songs hat man dann wieder 3 Monate gehört und dann kamen 10 neue Songs so.
Und konnte sie nach 2 Tagen alle auswendig.
Ja, voll, aber es war anders Musik konsumieren. Also manchmal vermisse ich das auch ein bisschen so, weil man hat sich auf jeden Fall mit der Musik viel, also das kennen wir ja alle. Damals hat man sich irgendwie eine CD gekauft, das hast du ja anders intensiv konsumiert, als du heute Spotify konsumierst. Ja? Also ich habe das Gefühl, dass man Spotifys viel mehr skippen und wer hört noch ein Album durch und von wem hat man noch Bock, ein Album durchzuhören, wann macht man das und dann kommt irgendwie, also damals war es irgendwie aktiver. Heute ist Musik auch oft so, Musik konsumieren auch für mich so ein passives Ding. Dass man eigentlich irgendwie, dass man, keine Ahnung, man macht irgendwas nebenbei und damals hat man sich noch anders darauf konzentriert.
Rappen verbindet man ja immer mit so einem Gangster-Image irgendwie. Also auf jeden Fall ich. Ist das so ein Klischee oder gehört das zusammen, schwere Kindheit und Rappen? Muss man eine schwere Kindheit gehabt haben, um Rapper werden zu dürfen?
Überhaupt nicht. Also null böse gemeint, aber ich glaube, das ist überholt. Ich glaube, vielleicht war es ein Stück weit mal so, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht gab es eine Phase, wo sowas intensiver war. Aber Rap ist ja mittlerweile von Peter Fox über Crow bis Shindy bis Beginner bis Fettes Brot. Wenn man, Also wenn man die dazu zählen will, aber ist ja so breit aufgestellt, dass das ja von bis alles gibt. Also ich glaube, genauso vielfältig wie die Gesellschaft ist, ist auch Rap mittlerweile. Aber es gibt natürlich dieses eine Klischee, das glaube ich so auf so diese Agro-Berlin-Zeiten und Sido und Bushido und so weiter zurückgeht, dass man da so ein Stereotyp davon hat, wie ein Rapper ist. Aber ich glaube, dass es Rapper aus allen Lebenslagen und Lebenssituationen gibt.
Ja.
Ja, ich finde es auch manchmal ein bisschen, also ich habe ja, meine Musik ist ja ganz, ganz weit weg von den Leuten, die dieses Klischee geprägt haben. Und deswegen ärgere ich mich manchmal auch ein bisschen über dieses Klischee. Aber ich glaube, du findest auch Rockstars und also safe im Rock, im Punk, im, keine Ahnung, in allen Musikrichtungen, die so ein bisschen kantiger sind als vielleicht Pop. Im klassischen Sinne, wo es ja auch tausende Stereotype und Klischees drüber gibt, glaube ich, dass alle kantigeren Musikrichtungen von Leuten gemacht werden, die irgendwie eine Geschichte zu erzählen haben. Und ich glaube, das ist keine so ungewöhnliche Geschichte, die ich zu erzählen habe. Auf einer gewissen Art und Weise ist es meine Geschichte und die teilt kein anderer, aber es gibt da bestimmt so ein paar Eckpfeiler, wo es ganz viele gibt, die sie teilen. Und bestimmt findest du auch Rockstars, die diese Geschichte zu erzählen haben.
Vermutlich, ja. Du hast es gerade schon angesprochen, deine Inhalte sind alles andere als Mainstream. Du bezeichnest dich ja selber als Marxisten, zeigst klare Kante, vermittelst sozialkritische Inhalte. Was hast du für Fans? Sind das irgendwelche intellektuellen Studenten oder sind das Ghetto-Kids, um mal beim Klischee zu bleiben?
Von bis, würde ich sagen. Also ich habe auf jeden Fall, ich stelle mich ja in meiner Musik relativ breit auf. Es sind ja von Popballaden bis Straight Rap über was weiß ich, ist ja alles dabei und ehrlich gesagt ist so, glaube ich, auch meine Zuhörerschaft von bis, wirklich. Also ich glaube, mich hören wenig Kinder tatsächlich. Ich glaube, dafür ist es an vielen Stellen vielleicht zu unzugänglich oder verlangt zu viel ab vom Zuhörer, auch nicht grundsätzlich. Aber ich glaube, ich habe bist herzlich eingeladen, mal auf ein Konzert vorbeizukommen, wenn wir wieder spielen dürfen.
Wenn das mal wieder möglich ist, komme ich gern.
Da sind die Leute immer verwundert, wie bunt das Publikum ist.
Du wirst ja als einer der technisch besten Rapper Deutschlands gehandelt. Ja, du grinst, das macht dich schon stolz, oder?
Voll, also auf eine gewisse Art und Weise ist es ja irgendwie ein Handwerk, wie Singen auch ein Handwerk ist. Und da fällt, glaube ich, kein Meister vom Himmel, da investiert man ja viel Zeit. Und wenn das Leute dann so wahrnehmen, dann freue ich mich natürlich drüber.
Ja, aber so der Mega-Durchbruch, dass dich wirklich alle Welt kennt, der ist ja bisher ausgeblieben. Woran liegt das?
Erstens polemische Frage. Zweitens, ja. Nein, aber alles gut. Aber ich glaube, für die Antwort habe ich hier im Mopo-Podcast, glaube ich, genau die richtigen Adressaten. Aber also ich glaube, erstmal ist der Wert von Kunst nicht in Zahlen zu messen. Und ich glaube, man muss sich überlegen, welcher Künstler man sein will und was man machen will. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich der Meinung bin, dass irgendwie Max Uthoff und Klaus von Wagner von Die Anstalt eine hochwertigere, reflektiertere, besser recherchierte, handwerklich bessere Kunst machen als Mario Barth. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Also es sagt meinem Geschmack deutlich mehr zu, aber es hat einen anderen Anspruch an den Adressaten. Und deswegen werden Klaus von Wagner und Max Uthoff niemals so viele Karten verkaufen wie Mario Barth. Und ich bin nicht Mario Barth. Und ich wollte nie Mario Barth sein und ich werde nie Mario Barth sein. Und ich glaube, dafür, dass ich nicht Mario Barth bin, bin ich ziemlich erfolgreich.
Ja, also du bleibst dir treu, du lässt dich nicht von der Spur abbringen.
Nee, absolut. Ich mache halt genau die Kunst, die ich machen möchte. So. Und ich glaube, dass es nicht immer einfache Kunst ist und dass es keine leicht konsumierbare Kunst ist. Ich glaube, dass es eckige, kantige Kunst ist, die wehtun kann, die kontrovers ist auf diversen Ebenen. Und ich glaube, das sind alles Kriterien, mit denen man, ich glaube, das sind alles Kriterien, die nicht karriereförderlich sind, die aber kredibilitäts- und reputationsförderlich sind. Also ich glaube, ich bin ein extrem respektierter Künstler und übers Genre hinaus bis in die Feuilletons des Landes. Und da bin ich stolz drauf. Und ich glaube, dass es schwer ist, das eine und das andere zu haben. Wobei man natürlich sagen muss, dass das irgendwie die Königsdisziplin ist. Wenn man am Ende Pink Floyd ist, die irgendwie die diepe, krasse, anspruchsvolle Kunst machen und trotzdem diese Art von popkultureller Relevanz haben. Aber wie gesagt, ich hätte die große Freiheit ausverkauft mit 2000 Leuten. Irgendwie spiele in Berlin ähnlich und in ganz Deutschland mittlerweile ziemlich gut. die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir sehr gut charten mit dem neuen Album. Also ich glaube, ich bin auf einem guten Weg.
Ja, das ist schön. Vielleicht ist es auch einfach so, dass du manche überforderst. Weil ihr Intellekt vielleicht auch einfach nicht ausreicht, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen oder werten zu wollen.
Das hast du gesagt.
Ja, aber das ist vielleicht tatsächlich ein Punkt.
Wie gesagt, man ist irgendwie, ich habe neulich so ein KIZ-Interview gesehen, in dem ich mich sehr wiedergefunden habe, wo Maxim sagt, man ist als Künstler ja kein Pizzalieferant und kein Dienstleister. Und wenn entweder man es hat keiner eine Pizza zu bestellen. Ich stell die Pizza hin und entweder du willst sie essen oder du isst sie halt nicht. Und wenn du sie nicht isst, muss ich damit leben. Und wenn du sie isst, freue ich mich. Aber ich stell sie da nicht hin, ich stell sie nicht auf Bestellung dahin.
Deine Pizza ist halt keine Margarita.
Exakt.
Tja, so ist das. Du hast gerade schon dein neues Album angesprochen. Deutscher Oktober, bist du da aufgeregt?
Nicht mehr so wie früher, ne? Also es ist ja jetzt mein 5. Album irgendwie und das lässt nach. Also man ist viel sachlicher und viel professioneller irgendwie im Umgang damit. Es ist halt ein wichtiger Termin natürlich, auf den ich mich freue. Fast noch wichtiger ist die Woche später, wenn die Charts rauskommen. Aber nö, jetzt so krass nervös bin ich nicht. Vor allem, weil ich auch glaube, dass die Singles, die vorab gekommen sind, so einen klaren Eindruck davon vermittelt haben, wie das, in welche Richtung das Album geht, dass mich das Feedback, glaube ich, nicht überraschen wird. Ich glaube, ich habe jetzt schon einen sehr guten Eindruck davon, wie die Leute das Album am Ende finden werden, würde ich behaupten.
Ja, wie finden die Leute das Album?
Gut, also meine Zuhörerschaft wird es, glaube ich, ziemlich gut finden. Mhm. Also man kann es auch nie allen recht machen, ne? Das kommt noch dazu. Aber das kann, glaube ich, wirklich kein Künstler auf dieser Welt.
Vermutlich nicht. Wie lange hast du daran gearbeitet?
Gar nicht so lange. Ich mache tatsächlich Musik immer so in Intervallen die letzten Jahre, dass ich eigentlich, also ich schreibe auch viel mit anderen Künstlern immer mehr und so weiter und so fort. Aber wenn es jetzt um meine eigene Musik geht, habe ich eigentlich so meine 3 bis 4 aktiven Monate jedes Jahr, die aber auch dann intensiv sind und so eine Qualität und Quantität haben, weil das nicht so ein krass laufender Prozess ist, sondern ich nehme mir immer wieder so und so lange Zeit. Dann kommt meine Studiozeit, wo ich auch nichts anderes mache als das, wo ich mich einfach 100%ig auf die Musik konzentriere. Aber um die Frage konkret zu beantworten, ich glaube 4 Monate hat das Album gedauert.
Ja. Aber ist schon stressig jetzt, ne? Also vorhin wirktest du schon so ein bisschen unter Anspannung. Bist du müde?
Ich bin voll müde, so, weil es halt viele Termine sind. Und natürlich, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht mehr so aufgeregt wie früher, natürlich ist das eine Anspannung und ein Druck. Und man hat viele Leute, mit denen man zusammenarbeitet. Viele, also alle haben eine Erwartungshaltung, inklusive mir selber. Und man will ja sein Bestes geben, denen gerecht zu werden. Und das ist natürlich spannend an und kann belasten.
In deinem Song Nachbarschaft geht's um St. Pauli. Also man sieht ja auch in dem Video Bilder von St. Pauli. Du lebst hier auf dem Kiez. Wie erlebst du den Stadtteil?
Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Schnitt und dann mache ich jetzt 30 Minuten Monolog.
Nein, das tust du nicht, das will keiner hören.
Das wollen alle hören. Nein, Spaß.
Ich will es nicht hören, also fass dich kurz.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ich weiß nicht, ob ich der Erste bin, der das sagt in diesem Format, aber ich wohne hier zwar erst seit 10 Jahren, ja, aber ich merke schon, dass auch in diesen 10 Jahren viel passiert ist. Ich glaube, dass die alte Romantik auf vielen Ebenen flöten geht. Natürlich irgendwie ein Stadtteil im Wandel. Ich glaube, der Prozess, den ich jetzt die letzten 10 Jahre mitbekommen habe, hat früher angefangen. Und wird auch noch lange gehen. Ich glaube, dass von der alten Romantik auf vielen Ebenen nicht viel übergeblieben ist. An manchen Stellen natürlich schon, an anderen nicht. Ich glaube, gerade in Zeiten von Corona habe ich den Stadtteil nochmal ganz anders erlebt. Weil ohne die Verwässerung und ohne die blinkenden Lichter wird einem das Elend dieses Stadtteils auch irgendwie nochmal anders bewusst. An einem Fleck Erde, wo sowieso alles sehr, sehr nah beieinander liegt. Wahrscheinlich näher als an jedem anderen Ort in Deutschland, nur dass der verwässernde Ausgleich oder das verwässernde Gegengewicht halt aktuell nicht gegeben ist. Ich liebe St. Pauli, ist meine Heimat, ist irgendwie, ich habe glaube ich die wichtigste Zeit meines Lebens hier erlebt. Ich habe extrem viel mitgenommen auf extrem vielen Ebenen. Es hat viel genommen, es hat auch viel gegeben und so sehe ich St. Pauli durchwachsen.
Durchwachsen, okay. Wann bist du nochmal auf den Kiez gezogen? Das war die Wohnung, ja? Mit 17?
Genau, mit Ende 17, ja.
Okay, das war betreutes Wohnen oder wie?
Nee, das war dann schon eine eigene Wohnung. Vorher habe ich im betreuten Wohnen gewohnt, aber diese Hilfe kann nicht für immer gehen. Beziehungsweise mal geht sie, ich glaube, sie kann bis 25 gehen, aber das wird ja professionell bewertet, wann der richtige, also früher oder später muss ja so ein Abnabelungsprozess stattfinden, wie in einer normalen familiären Dynamik, wenn man von zu Hause auszieht, früher oder später. Und das wird halt professionell bewertet, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und bei mir hat man den halt sehr früh gesehen, dass das jetzt der richtige, also dann ist die Hilfe auch nicht von jetzt auf gleich vorbei, sondern die nimmt dann so schrittweise ab. Aber es geht dann darum, diesen trägereigenen Wohnraum zu verlassen und den eigenen Wohnraum umzuziehen. Und im Zuge dessen habe ich irgendwie, habe ich die entsprechenden Scheine vom Wohnungsamt gekriegt und habe mich gar nicht auf Wohnungssuche begeben, weil es damals alles so total abstrakt war. Und dann wurden mir quasi so Wohnungen vorgeschlagen. Und eine der ersten war die hier. Und dann habe ich mich zur Besichtigung angemeldet, bin hingegangen, war der Einzige und was ja, heute
die
auch.
Die Zeiten sind immer auch vorbei.
Die
oder?
Zeiten sind auch vorbei, so. Das ist wahrscheinlich heute undenkbar. Nee, es waren tatsächlich zwei andere Personen da, wo mir, aber die sind reingehuscht. Und ich war damals schon smart genug irgendwie, ich hatte jetzt gar nicht so das Bedürfnis, ehrlich gesagt, hier hinzuziehen oder so. Ich wollte einfach dieses leidige Thema, okay, du musst dir eine Wohnung suchen, das wollte ich irgendwie hinter mich bringen. Es sind zwei andere da gewesen, die sind kurz durchgehuscht, die waren aber nicht wirklich da, weil die dann wieder gegangen sind. Und dann war ich halt mit dem Vermieter alleine und habe dann irgendwie die Möglichkeit gehabt und war dann damals schon schlau genug, mich da charmant zu zeigen und habe es dann geschafft, den um den Finger zu wickeln und habe die Wohnung dann bekommen.
Und in der lebst du immer noch?
Und in der lebe ich immer noch, ja. Also mittlerweile sieht es nicht mehr so aus, wie es damals aussah. So, da ist natürlich viel passiert. Aber ja.
Nicht mehr Matratze auf dem Boden. Mm-mm. Hattest du aber mal, ne?
Ja, quasi. Tatsächlich. Ja,
wie jeder, der ausgezogen ist. Aber mit 17 auf eigenen Beinen stehen, auch nicht ganz einfach, oder?
Ich habe im Prinzip schon mit 15 auf eigenen Beinen gestanden, weil man muss dazu sagen, dass dieser trägereigene Wohnraum ist auch wie eine eigene Wohnung. Also eine abgeschlossene Wohnung, eine ganz normale Wohnung, wie eine ganz normale Wohnung. Nur, dass ich mich 2x4 Zeitstunden in der Woche mit meinem Betreuer treffen musste. Aber mein Betreuer hat da nicht im Haus gewohnt oder so. Also ich bin da schon im Prinzip alleine gewesen.
Mhm. Wie lebst du heute? Mit wem lebst du zusammen?
Mit meinem Hund.
Mit deinem Hund?
Ja.
Was für ein Hund?
Er ist aus dem Tierschutz in Ungarn. Schwer zu sagen, was die Rasse ist. Verrückt ist er auf jeden Fall. Mit einem verrückten Hund wohne ich zusammen.
Wieso? Was macht er?
Ach nee, er ist ja einfach jung und wild und energetisch und anstrengend und neugierig. So, aber
hört sich so ein bisschen an wie du in jungen Jahren, oder?
Ich glaube, ein Stück weit schon so. Ich glaube, dass ein Hund auch immer viel spiegelt, ehrlich gesagt. Also immer, wenn ich den Eindruck habe, dass der Hund gestresst ist, dann bin wahrscheinlich ich gestresst und projiziere das auf den Hund. Also ich glaube, seine Stimmungsschwankungen sind gar nicht so groß wie meine, nur dass ich meine dann immer auf ihn projiziere.
Wie heißt er?
Tex.
Tex?
Ja, eigentlich Texas. Habe ich ihm nicht gegeben, den Namen hat schon so geheißen, als ich ihn vom Tierschutz bekommen habe.
Mit wem lebst du in der Wohnung? Nur mit dem Hund oder hast du eine Freundin? Bist du verheiratet?
Ist mir zu privat. Rede ich nicht drüber.
Okay. Dann soll das privat bleiben. Was sind deine großen Themen als Desaster?
Ich glaube, ein ganz großes Thema auch auf dem neuen Album ist natürlich irgendwie, sind die Kontraste, die uns umgeben. Ich glaube, unser aller Wahrnehmung basiert auf Kontrasten. Warm in Relation zu kalt, schwarz in Relation zu weiß, um es jetzt ganz einfach zu machen. Und ich glaube, dass man alles eigentlich nur immer anhand von Kontrasten wahrnimmt. Und das ist ein Riesenthema. Ich meine, wir leben in einer Stadt und in einem Viertel, in dem die Schere zwischen Arm und Reich extrem weit auseinander geht, was natürlich eine Sache ist, die ich in Hamburg von klein auf an beobachte und erlebe. Darüber hinaus würde ich sagen, dass alles, was einem irgendwie, also alles, was mir in meinem Leben begegnet, ist Thema in meiner Musik. Und das ist von bis. Also ich finde das schwer, das zu reduzieren. Ich würde das auch nicht auf Politik reduzieren. Dafür habe ich zu viele erfolgreiche Popsongs gemacht. Über Liebe.
Über Liebe ist auch ein großes Thema.
Ja, Liebe ist ja auch für uns alle ein großes Thema, klar.
Wie hat sich denn dein Leben verändert durch deine Karriere?
Auf ganz vielen Ebenen hat sich mein Leben verändert durch die Karriere. Nicht nur auf monetärer Ebene, sondern irgendwie, natürlich habe ich ein anderes Verhältnis zu mir selber irgendwie, eine Möglichkeit, immer eine gute Möglichkeit für mich gewesen, Erfolgserlebnisse zu generieren, mich zu profilieren als Mensch, nicht nur vor einer Öffentlichkeit, sondern auch für mich selber. Also ich glaube, die Frage, das ist, also da gibt's die Antwort würde den Rahmen sprengen, wenn ich sie bis ins letzte Detail ausformulieren würde.
Aber gibt's dein altes Leben noch? Hast du da Kontakte? Hast du Freundschaften, die du einfach auch schon ganz lange hast?
Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich eher wenig neue Freunde, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich irgendwie neue Leute um mich herum, viele, und man hat Kumpels und man hat Kollegen, Partner, aber meine Freunde sind eigentlich die gleichen wie vor 15 Jahren schon, in weiten Teilen, oder vor 14, 13 Jahren.
Was machst du gerne neben der Musik? Was macht Gerrit gerne?
Sport auf jeden Fall, Sport ist ein Riesenthema.
Ja, sieht man.
Danke, vielen Dank. Sport ist ein Riesenthema auf allen Ebenen. Also ich bin da auch gar nicht mehr so festgefahren. Ich mache eigentlich immer so, wie ich gerade Bock habe, ob ich laufen gehe, ob ich pump, jetzt schwimmen gehen und so weiter, irgendwie schwierig. Aber Hauptsache irgendwie sportliche Betätigung, Aktivität, welcher Art und Weise auch immer. Das ist eine Sache, die mir auf jeden Fall Spaß macht. Ich versuche viel zu lesen, gelingt mir in letzter Zeit nicht so gut, aber ist eigentlich eine Sache, die mir gut hilft, abzuschalten. Fußball ist ein Riesenthema immer. Nicht nur, dass ich gerne Fußball spiele und auch im Verein sogar Fußball spiele. Ja, also das sind schon so.
Du bist auch Fan, ja?
Ich bin auch Fan, ja.
Von welchem Verein?
HSV, seit ich klein bin. Alle sagen immer, was, du bist St. Paulianer und bist HSV-Fan.
Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da hätte ich dich total klar, auch mit deiner Einstellung da bei St. Pauli verortet.
Wenn du dich in meiner Nachbarschaft, ich sag immer, die Leute im Stadion vom HSV sind in der Regel genauso wenig aus Hamburg, wie die Leute im Millantor-Stadion aus St. Pauli sind, glaube ich, an vielen Stellen. Wenn du dich in meiner Nachbarschaft umhörst, dann ist das, glaube ich, gar nicht so kontrovers und so eigenartig, dass ich als St. Paulianer HSV-Fan bin. Ich habe trotzdem, ich habe Fußball nie politisiert in dem Sinne, dass ich jetzt irgendeinen Groll irgendwelchen anderen Verein oder so, also ich bin voll so ein Berieselungskonsument. Ich bin total gerne auch im Stadion, aber ich sitze auch total gerne zu Hause auf der Couch und gucke mir Manchester City gegen Manchester United an. Also wenn du mich fragst, welchen Verein mein Herz schlägt, dann ist es der HSV. Aber ich freue mich auch, wenn St. Pauli gewinnt, außer wenn St. Pauli gegen den HSV spielt.
Ich wollte gerade sagen, aber HSV gewinnt ja nicht gegen St. Pauli.
Ja, in letzter Zeit nicht so.
Ja, wird schwierig, ne?
Abwarten.
Ja, ja. Ihr kriegt noch mal eine Chance. Du hast gerade schon gesagt, dass du auch gerne liest. Also du wirkst ja auch sehr belesen einfach. Du weißt viel. Ich glaube, du weißt auch, dass du viel weißt. Das gehört auch, glaube ich, zu Desaster einfach dazu.
Man profiliert sich ja über das, was man kann. So, und natürlich ist das eine Sache, die mich auszeichnet, auf die ich stolz bin, der ich deswegen auch immer versuche, gerecht zu werden.
Ja, aber bei all diesen gesellschaftskritischen Themen, die du auch verarbeitest, die du ansprichst in Interviews, kannst du da auch mal total abschalten? Oder schwirrt dir das ständig im Kopf rum?
Voll. Also die Leute denken immer sowieso, voll oft haben die Leute irgendwie den Eindruck, dass ich über nichts anderes reden könnte als über Politik. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also eher ganz im Gegenteil. Ich bin auch total gut da drin, mich über absolute Banalitäten, wie zum Beispiel Fußball, kann man drüber streiten, ob es eine Banalität ist oder nicht. Aber mich über vermeintliche Banalitäten wie Fußball kann ich mich auch total gut unterhalten. Und viel lieber, glaube ich, sogar an vielen Stellen.
Ja, und wobei schaltest du ab?
Ja, voll. Also das sind im Prinzip die gleichen Sachen. Laufen, also gerade Ausdauersport, derbe gut und derbe wichtig für mich. Aber vor allem wirklich Fußball. So, ich gucke wirklich viel Fußball und das ist, ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf so verankert ist, aber Fußball hilft mir extrem abzuschalten.
Kennst du das von früher? So Fußball, dass Fußball läuft? Dabei entspannt?
Ja, doch, war immer ein Thema auf jeden Fall. Also vor allem bei meinem Opa irgendwie, der auch HSV-Fan ist, die hart sein ganzes Leben lang. Danke, ey, wieder eine nach der, darf ich das sagen überhaupt? Ja, wieder eine nach der anderen am Rauchen.
Ja, darfst du sagen. Ist total in Ordnung.
Das ist ein bisschen so atmosphärisch auch das Konzept von diesem Podcast hier, ne?
Dass man eine nach der anderen raucht.
Dass wir einen trinken,
Naja, das Ganze heißt ja auf einer Buddel, ne? Also die Buddel haben wir ja nicht geschafft, aber da es sich auch um Hochprozentiges handelt.
Ist das hochprozentig?
Naja, es ist jetzt kein 20%. Bier, ne?
Das hätte mich jetzt gewundert, wenn ich drei hochprozentige, ja okay, ab wann ist hochprozentig, ab 20%?
Ja, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es einfach lecker. Wir können dazu ja auch mal sagen, dass wir hier bei Betty sitzen, im Chuck Club, weil die liebe Betty letzte Woche unser Kiezmensch war und wir hier Podcast aufgenommen haben und sie uns angeboten hat, dass wir das jetzt mit dir auch hier machen können. Deswegen sitzen wir hier und trinken ihre Lupita weg.
Vielen Dank dafür, ganz liebe Grüße.
Genau. Ich würde gerne nochmal auf deine schulische Laufbahn kommen. Du hast ja, bist ja sehr angeeckt in der Schule, hast du gesagt. Ich glaube, du bist auch von der Schule geflogen, ne? Oder?
Ich bin von diversen Schulen geflogen. Ich bin dreimal, glaube ich, von der Schule geflogen. Ich sage ja in dem Song Großstadtfieber, sage ich, sind von ein paar Schulen geflogen und der Schulweg wurde immer länger. Weil man natürlich immer die nächste Schule, die dann, ich weiß, ich bin von ein paar Schulen geflogen, ja.
Wann bist du das erste Mal von der Schule geflogen?
Mitte der fünften Klasse.
Fünfte Klasse, ist auch schon früh, ne?
Dann wieder in der siebten. Und dann da habe ich es geschafft, meinen Realschulabschluss zu machen auf der Schule, auf der ich dann war. Und dann bin ich von der Handelsschule geflogen. Aber da war schon so, da war keine Schulpflicht mehr. Deswegen ist dieses da runterfliegen nicht das gleiche wie vom Gymnasium Mitte der fünften zu fliegen.
Ja, warum bist du geflogen?
Hatte andere Sachen im Kopf, war mit anderen Sachen beschäftigt, hatte mich mit ganz anderen Dingen in meinem Leben irgendwie auseinanderzusetzen zu der Zeit, mit anderen Dingen in meinem Leben konfrontiert auf vielen Ebenen, die es mir schwer gemacht haben, mich da so zu konzentrieren, wie es nötig gewesen wäre.
Also hattest auch keinen Bock auf Schule?
Auch ein Aspekt, ja, auf jeden Fall.
Mhm. Du hast dann aber mit Mitte 20 dein Abitur nachgeholt, oder?
Genau, ja, Anfang Mitte 20.
Ja, wie kam es dazu?
Mir ist das nur Musik machen schnell irgendwie, also ich kann ja toi 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 seit 2014 gut davon leben, aber es ist mir dann schnell langweilig geworden im Sinne von, dass ich gewusst habe, dass nur das kommt für mich auch nicht in Frage.
Und du wolltest nochmal ein bisschen Basis schaffen, ja?
Ja, voll. Also erstmal wollte ich Basis schaffen, dann hat das natürlich, glaube ich, auch was mit so einer Kompensation von Komplexen, weil ich halt der Meinung immer war, dass ich das natürlich auf jeden Fall könnte. So, aber es halt nicht gemacht habe und das habe ich halt irgendwie mit mir rumgeschleppt. Und ich habe auch ein sehr schlechtes Verhältnis zum Konzept Schule mit mir rumgeschleppt. Und das hat diese Erfahrung auf dem Abendgymnasium, hat da viel, viel verändert.
Die haben es wieder gut gemacht.
Auf jeden Fall. Also wenn du mich jetzt fragst, jetzt wollen wir nochmal über deine schulische Laufbahn sprechen, da hätte ich vorm Abendgymnasium hätte ich ein schlechtes Gefühl gekriegt, aber es ist halt, also die Geschichte hat ja ein klassisches Happy End.
Kannst du dir auch einen anderen Job als den des Musikers vorstellen und wenn ja, welchen?
Kann ich mir auf jeden Fall, ne, stelle ich mir nicht gerne vor, weil ich schon das mache, was ich am liebsten mache, irgendwie und das Privileg habe, das gefunden zu haben, was ich am liebsten mache und davon leben zu können. Aber grundsätzlich kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen.
Und was wäre das?
Ich glaube schon, aber auch immer Musikindustrie irgendwie, auf welche Art und Weise auch immer. Also ich kann mir schon irgendwie, also es gibt ganz viele Sachen, die ich mir gut vorstellen kann. Ich hätte ehrlich gesagt, also wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie Zimmermann wäre und Dachstühle baue, finde ich auch eine total geile Vorstellung, in der ich mich voll wiederfinde. Aber ich glaube, Musikindustrie ist schon so mein Ding. Und da, wie gesagt, da sitze ich jetzt auf der einen Seite des Schreibtisches und vielleicht irgendwann mal auf der anderen Seite des Schreibtisches. Das ist auf jeden Fall was ich mir auch sehr gut vorstellen kann.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Das ist auch eine große Frage. Ehrlich gesagt bin ich mittlerweile an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich schon sehr glücklich wäre, wenn es so bleibt, wie es ist. Das wünsche ich mir. Und alles, was darüber hinausgeht, ist umso schöner.
Das ist schön. Das ist ein schönes Ende. Ich danke dir für das schöne Gespräch.
Vielen Dank. Danke. Ich danke auch.
Alles Gute.
Ja, gleichfalls. Danke.
So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. 5 Wochen für nur 5 €. Jetzt bestellen unter www.mopo.de/testen.